Hooday, hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals Fans Germany.
And now he fires downfield to Jamar Chase, he's got it! Wow. And takes it all the way for a Bengals touchdown, 70 yards from Burrow to Chase!
Hooday, hooday, they gon' beat the Bengals! Hooday, 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 they gon' beat the Bengals! Oh.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom German Jungle und heute sind wir ein bisschen reduzierter unterwegs, was aber nicht heißen muss, dass es nicht weniger unterhaltsam wird. Ich habe mit den beiden lieben Thomas, hallo Thomas.
Moin Andrea, moin da draußen.
Wir haben ein Spiel zu besprechen, um genauer zu sagen, einen Sieg. Der dritte Sieg in Folge der Jake Browning Era. Bevor wir das tun, gibt's aus dem Spiel heraus noch ein paar Neuigkeiten beziehungsweise ein paar Verletzungsgeschichten. Thomas, magst du uns da mal ein bisschen hinters Licht führen, was da genau passiert ist?
Ja, also ich habe die Szenen leider nicht gesehen, da ich das Spiel auch das erste Mal seit Jahren wieder nicht live geguckt habe und ich habe, muss auch sagen, in der Wiederholung darauf geachtet. Einer unserer wichtigsten Spieler in der Defense-Line, DJ Reader, hat sich verletzt, hat eine Quad-Injury, also gerissenen Quadrizepsmuskel. Wird damit sehr lange ausfallen. Es kann sogar sein, dass er eine Saisonvorbereitung bei welchem Team auch immer verpasst. Und dann DJ Ivy hat die letzten Spiele sehr gut gespielt, fällt jetzt auch mit dem Kreuzbandriss aus und für den ist der Saisonstart nächstes Jahr auch schon noch fraglich. So, dann haben wir, alle haben es gesehen, alle haben den Schock bekriegt. Jamar Chase ist mit einer Schulterverletzung, hat das Spiel ja verlassen. Die ist nicht Season-Ending, aber wie wir seit heute wissen oder seit heute Nacht wissen, wird er ein paar Spiele aussetzen müssen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Schulterverletzung es war. Es war ja von der Schulterverstauchung zuerst die Rede. Ich glaube, weißt du das, Andrea, was das jetzt genau ist?
Ich kann dir nicht die genaue Verletzung sagen. Also ich meinte irgendwie verstanden zu haben, dass die Schulter oder irgendwas in der Schulter dislocated war, also dass man sie wie wieder reintun musste. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Das Spannende an der Sache war ja, dass zuerst so geklungen hat nach Zach Taylor, dass es eher etwas Kleineres ist, also Day-to-Day und dass er eventuell spielen könnte. Und dann kam jetzt aber heute Morgen der Report von Ian Rappaport, dass er wohl ziemlich sicher ein bisschen länger ausfallen wird, dass er für das Spiel von Samstag gegen die Steelers sicher raus ist und danach muss man dann schauen. Gerade bei Chase, der nimmt es ja mit Verletzungen sehr ernst und der nimmt sich eher mal noch eine Woche mehr Zeit und hat das ja auch schon zum Beispiel bei der Verletzung von Joe Burrow so geäußert, dass man das eher tun sollte. Würde mich nicht überraschen, wenn dann auch zwei Spiele draus werden.
Ja, ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich sag auch, ich habe, auch wenn es die Chancen schmälert, wenn er jetzt nicht die nächsten Spiele spielen sollte, ich habe ihn lieber in der Wildcard gegen Miami, Ravens oder Chiefs. Sagen wir mal, gegen Jacksonville wenn wir in die Playoffs kommen, sehr wahrscheinlich nicht spielen. So, dass das sollte man eigentlich klar wissen schon. Und da habe ich lieber einen fitten Chase, der die Verletzung auskuriert hat oder fast auskuriert hat, als einen, den wir brauchen. Und da auch, um gleich schon mal die erste Schnauze fürs Spiel zu nehmen, zum Spiel. Wir haben, oder Browning hat im letzten Spiel auf 10 Receiver completed. Er ist zwar immer noch eine wichtige Schütze und vor allen Dingen auch, weil er Aufmerksamkeit zieht, aber im System Browning ist er nicht lebensnotwendig. Also zumindest meiner Meinung nach.
Was Jamar Chase natürlich macht, ist die Aufmerksamkeit auf sich sehen und ich glaube, das unterschätzt man einfach, wie viel wie viel das auch in der Offense bringen kann. Klar, Jake Browning ist nicht so auf Chase eingestellt wie ein Joe Burrow. Trotzdem ist er immer da für irgendwie wichtige Third Down Plays oder eben
die Double schon.
Coverage auf sich. Und so, also den Verlust, den werden wir merken, ganz ziemlich sicher. Und der fast noch größere Verlust ist für mich eigentlich DJ Reader, weil die Run-Defense war schon nicht gut und jetzt müssen wir quasi beten, dass da irgendetwas funktioniert oder dass wir irgendwie den Lauf stoppen können. Und um dann die nächste Brücke zum Spiel zu schlagen, wie du es vorhin schon gemacht hast, ich habe Angst vor Running Backs und vor dem Laufspiel. Und die Vikings haben es ja empfunden, dass es die bessere Option wäre, zweimal mit dem Quarterback zu sneaken, statt dem Running Back den Ball zu geben, der schon 123 Yards auf dem Konto hatte.
Ja.
So viel dazu.
Genau, so viel dazu. Und man muss auch sagen, dass wir den Verlust von Reader zumindest in diesen Situationen, die beiden Sneak-Situationen, kommen wir ja gleich nochmal zu, vernünftig verteidigt haben, auch mit Zach Carter und Tupou.
Das war schon ein wichtiger Moment im Spiel, weil spätestens da hatte ich eigentlich das Gefühl, dass es dann over war mit der Jake Browning Magic. Dann lass uns doch mal kurz auf das Spiel zurückblicken. Also, was nimmst du da mit? Was war dein Eindruck? Ich habe es mit Steven zusammen ein bisschen geschaut und wir waren gefühlt 10-mal einfach völlig baff. Also, man konnte sich nicht irgendwie glauben, was da gerade passiert ist. Also es gab ja mehrere solche Momente, oder wie hast du das erlebt?
Also ich habe es ja, ich war auf einer Weihnachtsfeier und habe dann zum Kickoff habe ich reingeguckt, ich habe den Scoring Drive ganz am Anfang gesehen und dann auch die Antwort und da war so gefühlt, also bei Minnesota funktioniert ziemlich viel, dann habe ich eigentlich nur noch Spielstände geguckt bis zum dritten Quarter und dann habe ich irgendwann gesehen, oh, steht 17-3. Na gut, den Nacht brauchst du auch nicht mehr reingucken. Und dann auch ein Footballbekannter kam dann eben halt auch so weiter rein und den Ausgleich habe ich noch gesehen und dann habe ich natürlich durchgeguckt. Ja, muss man dann natürlich auch. Mhm. Und aber es war eben halt auch mein Eindruck, die ich die ersten Drives hatte, es war Bengals haben nicht wirklich was Konstantes auf die Kette gebracht und im vierten Quarter war Minnesota irgendwie in Geberlaune, schon im Vorweihnachtsmodus und hat uns eigentlich Plays geschenkt, die hätten eigentlich niemals funktionieren dürfen. Oder viele Plays, die eigentlich nicht funktionieren dürfen.
Hey, und also für mich war wirklich so das Gefühl, spätestens ab Anfangs vierten Viertel, als danach klar war, dass irgendwie Chase nicht mehr zurückkommt, Reader ist schon draußen. Ich hatte echt das Gefühl, okay, es war jetzt noch ein cooler Push, aber jetzt kommt denn der Wagen dann mal irgendwann zum Halt und genau dann ist ja der Moment, wo es plötzlich wieder in Richtung Bengals kippt und ich meine, ich weiß nicht, ob das war ein bisschen früher im Spiel, glaube ich, aber die Interception von BJ Hill ist einfach wahnsinnig, also er konnte es ja selber kaum fassen, sagte er im Interview nach dem Spiel, wir haben uns quasi angeschaut und er rührt mir den Ball an, wie so ein wütendes Kind, das nicht bekommt, was er will. Also crazy, crazy Play und dann...
Ja, das habe ich auch erst relativ spät gesehen, das Play, und dann dachte ich auch nur, Wahnsinn, was für eine Interception, und das war für mich, da ich den Spielverlauf ja nicht gesehen habe, war es auch für mich... Ja, wie gesagt, Wahnsinn, dass, und einer der Gründe, warum wir reingekommen sind, wenn man bedenkt, die Interceptions waren beide in der ersten Halbzeit, haben wir wieder zu wenig aus Turnovers gemacht, wie die gesamte Saison schon. Das muss man natürlich auch sagen, aber wie er die Interception gemacht hat und auch wie dumm das weggeworfen wurde, da muss man sagen, und das haben viele Quarterbacks mittlerweile in der NFL, dieses einfach mal, auch wenn es weh tut, sich sacken lassen, weil man sieht es ja, es kann ihm halt immer so doof sein, dass der Ball auf dem Bauch vom Defense-Tackle landet, der da in der Schick- oder Ameisenposition auf dem Rücken.
Ich frage mich halt echt, also was ist da der Gedanke in Nick Mullens? Ist es, okay, ich muss irgendwie noch den Ball loswerden, für ein, also dass ich keine Sack-Yardage verliere? Ist es der Gedankengang, dass du dich schon entschieden hast, den Ball zu werfen und du kannst irgendwie die Mechanics nicht mehr stoppen? Die waren ja quasi schon am Boden, also wie kommt es überhaupt dazu, dass du da in dieser Situation noch den Ball irgendwie wegwirfst, wie so ein Geschenk an Weihnachten, das du nicht haben möchtest? Also,
es ist schwierig zu erklären, würde ich sagen. Also ich würde es eher sagen, dass er natürlich denkt, oder auch vielleicht in der Situation war, er muss das Spiel entscheiden muss mit jedem Drive punkten. Man weiß ja auch nie, wie der Druck ist. Er ist ja dritter Quarterback gewesen, jetzt gerade bei den Vikings. Mhm. Und für den geht es ja natürlich auch um seine weitere Karriere, zumindest als Backup-Quarterback in der NFL. Ich denke, das kann ein Faktor sein, dass er eben halt so sich selber unter Druck gesetzt hat. Und man muss so sehen, er hat ja kein schlechtes Spiel gemacht, Nick Mullens. So, das darf man ja nicht irgendwie negieren, sondern er hat ja ein starkes Spiel gemacht mit irgendwie ja, 26 von 33 angebracht, 2 Touchdowns, 303 Yards.
Das ist war ja vor allem einfach eine wilde Performance. Also so oft, ich glaube, ich hätte mir als Vikings-Fan so oft die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, nur um 3 Sekunden später die Faust zu ballen. Also es war ja wirklich ein wildes Spiel.
Dieser Touchdown auf Addison, der erste. Ne? Also beide Touchdowns waren ja wild, wo er eigentlich ja so eigentlich den Ball auf den Boden wirft und Addison die Fingerspitzen reinkriegt, den Ball grabt und durch das Hin- und Herrollen und die ewige Zeit in der Pocket hat Addison natürlich auch komplett freie Bahn am Ende. So, das war ja auch das waren, wie gesagt, keine schlechten Spielzüge. Natürlich auch Hilfe von dem mitbesten Receiver-Core der Liga. Ja, also, wo Justin Jefferson Receiver ist, ist also immer automatisch eins der besten Receiving-Cores der Liga. Und wie gesagt, Nick Mullens hat da kein schlechtes Spiel gemacht, aber ich sag mal so, beide Interception gehen eindeutig auf seine Kappe und da war eigentlich auch viel, ich will das Glück erzwingen.
Das ist so typisch irgendwie, also jedes Mal denkst du, okay, jetzt hat sie die Defense wieder verkackt und dann sind sie da mit so einem Play, wo sie gar nicht mal viel dafür kommen, aber sie machen diese Plays dann halt. Zum Beispiel da fällt mir ein, die Hail Mary der Bears gegen die Browns. Du musst halt in dem Moment dann auch wach sein und irgendwie das Play machen zu können. Und die Bengals schaffen das wie kein zweites Team. Eine nächste Situation, die wir ansprechen müssen, du als Defensive Mind oder Defense-Verfechter, war Trey Hendrickson offside oder war das einfach verdammt gut getimed?
Also für mich, das sieht ja jetzt wirklich aus der Kameraperspektive und zum Glück bin ich ja Schiedsrichter und kann das eben halt auch aus der Perspektive ein bisschen bewerten. Er sieht nur den Jump und die minimale Verzögerung des Snaps und ich verstehe, dass er in der Situation einen Offside erkennen will. Auf den Bildern ist es für mich zeitgleich. Ich weiß aber auch nicht genau, mein Eindruck war, dass der Kamerawinkel aber auch nicht genau gerade war. Deswegen kann man es schwierig beurteilen. Ich sag mal, es hätte niemanden interessiert, wenn nicht daraus ein Interception-Return-Touchdown eigentlich entstanden wäre, ob er jetzt wirklich im Offside wäre oder nicht. So, es hätte niemanden interessiert vorher. Und das einzig Nervige ist, dass jetzt jetzt immer wieder Trey Hendricksons Strafen im zweiten Spiel hintereinander eine Trey Hendricksons Strafe zum Touchdown geführt hat. Also den Drive am Leben gelassen hat, sage ich jetzt mal. Das ist eigentlich eher ärgerlich und wie gesagt, wäre es nur ein ganz normale Offside gewesen mit vielleicht einem 5-6-Yard-Pass, hätte es keine Sau interessiert oder keiner hätte geflucht, sondern es wurde eigentlich nur interessant, weil eben halt ein Touchdown dadurch zurückgenommen wurde. Und wenn man es so sieht, eigentlich, was für ein Once-in-Monster-Play auf Pratt. Von Pratt.
Ja, absolut. Also, that were ja all over it und muss man sagen, bittere Sache. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Ding, wenn du mit der Super Slow-Mo und dem richtigen Screenshot im richtigen Moment, dann kannst du irgendwie dafür argumentieren, dass es wahrscheinlich um eine Millisekunde kein Offside war. Aber auf dem Feld stehen halt Menschen. Menschen nehmen Sachen nach eigener Wahrnehmung wahr. Und dann kann ich absolut verstehen, wenn das dann wirkt, als wäre das ein Offside gewesen. Und also da habe ich jetzt, da habe ich mich gar nicht groß drüber geärgert. Es gibt dann später noch einen Call, wo wir vielleicht, wo ich mich ein bisschen mehr geärgert hätte, wenn er dann viel Einfluss auf das Endergebnis genommen hätte, aber kommen wir dann später noch zu. Und dann machen die Vikings ja spät einen Touchdown und wieder denkst du dir eigentlich, okay, jetzt wird es dann wohl doch langsam ein bisschen schwierig. Und dann zeigt sie Higgins, wieso er eben doch viel Geld wert ist.
Ja, und das ist ja auch der Punkt, das würde ich gleich, also auch schon mal ein Case für das nächste Spiel gegen die Steelers. Nick T. Higgins kann jetzt offenbar wieder zeigen, dass er eigentlich in anderen Teams die klare Nummer 1 ist. Und er hat ja auch bewiesen, also erstmal war Spielintelligenz natürlich auch der Situation geschuldet. Ne? Also wir hatten noch irgendwie 30 Sekunden, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Eigentlich muss man so sehen, das Blitzing war wieder super aggressiv, was die Vikings ja gerne machen. Browning ist unter Druck nach dem Blitz, rollt raus und es sieht einfach aus wie so eine schlechte Bogenlampe, die out of bounds gehen soll. Da kommt natürlich auch zu Hilfe, dass Higgins natürlich auch wieder seine 2 Meter groß ist.
Hey, der springt aber auch dann die 2 Meter nochmals hoch. Also der war ja gefühlt irgendwie 5 Meter in der Luft bei diesem.
Ja, genau. Und dann, also er fängt den Ball ja kurz vor der Endzone, kommt an der 2-3-Yard-Linie auf, ist ja dann schon im Kontakt. Man sieht eben halt auch, dass der Cornerback da richtig Probleme hat, ihn irgendwie down zu kriegen. Und nutzt den Mut der Verzweiflung und haut das Ding über die Pylone. Und das war echt ein klasse Move. Ne? Also crazy, das crazy dürfen wir jetzt nicht immer von Higgins erwarten, aber das war Erwachsenen-Football, nenne ich es jetzt mal. Nicht nur irgendwie, sondern auch der Wille, ich will diesen Touchdown machen, ich will dem Team helfen, damit wir das Spiel gewinnen. Und ja.
Ja, und man muss ja echt sagen, er ist echt wieder schlecht ins Spiel reingekommen. Er war wieder irgendwie
Touchdown gedroppt.
Bei 0 und 3 Targets, 2-3 schwierige Drops bei Plays, die er auch schon gemacht hat. Und dann kamen schon wieder die ersten Stimmen hoch und ist es nicht seine Saison und wie viel Wert hat er tatsächlich? Und dann macht er ja nicht nur dieses Play, sondern er macht ja auch den Touchdown, um wieder ranzukommen und ist wirklich mehrmals dann ein enorm großer Faktor, dass dieses Comeback dann überhaupt möglich macht. Und dann gehen wir also in Overtime, gewinnen den Cointoss, machen leider nicht allzu viel draus und dann bekommen die Vikings den Ball, bewegen ihn ziemlich gut. Und dann kommen wir zu den Plays, die wir schon angesprochen haben. Also wirklich, die sind schon über der Hälfte, die sind knapp
über der 50.
An der 40.
Ja.
Über der 50, genau, knapp an der Bengals 40. Ein First Down und die haben wahrscheinlich das Spiel gewonnen. Die müssen in 2 Versuchen irgendwie einen halben Inch nach vorne kommen und kriegen es nicht gebacken. Ist das jetzt gutes Defensive Play von uns oder ist es auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Schwachsinn, was die Vikings da fabriziert haben? Wie würdest du das einordnen?
Also ich würde sagen, es kamen mehrere Faktoren hinzu. Also einmal, ich habe beim 3. und Inch noch nicht unbedingt gesneakt. Ja,
vor allem, da war es noch 3. und 1, das genau, war noch ein bisschen genau, mehr. Ja.
Genau, ich hätte da nicht unbedingt gesneakt. Ich hätte meinen besten Runner, in dem Fall war es Ty Chandler, den Ball nochmal gegeben, weil er hat ja, ich glaube, er hatte 2 Plays von seinen ganzen, die irgendwie under loss oder negativ waren. Und ich hätte es in seine Hände gegeben, anstatt mit Nick Mullins. Ich hätte aber auch nicht erwartet, dass wir es, weil ich glaube, in diesem Spiel hatten wir auch schon Sneak, der dann irgendwie 3 Yards nach vorne ging, kassiert. Und ich hätte auch nicht erwartet, dass wir ohne DJ Reader irgendwie so die Lücken zumachen. Und ja, ich glaube, also für mich sind es 3 Faktoren. Einmal extrem gute Defense-Line-Arbeit, in der Situation geschuldet. Dann auch in beiden Downs nicht, also 1 Sneak hätte ich auf jeden Fall gemacht, aber nicht 2. Und ich würde behaupten, dass sie auch ein bisschen Glück hatten, was das Spotting des Balls angeht.
Mhm. Meinst du, dass die Schiedsrichter eher den Ball ein bisschen zu weit hinten oder?
Es war zumindest mein Eindruck, besonders nach dem ersten Sneak war das, ich weiß nicht, ob der Ball vielleicht doch hätte vielleicht ein paar Inches weiter vorne hier gespottet werden müssen und deswegen, also das sind halt drei Faktoren, also einmal schlechtes Offense, gutes Defense und natürlich auch das Quäntchen Glück beim Spotten. Das ist aber auch dieser Sport. So.
Wie läuft das ab,
man muss auch eins sagen, die Vikings hatten genug andere Chancen, das Spiel zu gewinnen. Ne? Also.
Ja, das stimmt. Die könnten auch einfach eine ziemlich große Führung, was war das, 17-3 Führung nach Hause bringen. So,
ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Bengals offensiv Strike-Quarter nicht viel auf die Kette gebracht haben. Ich sag mal, Browning war zur Halbzeit noch unter 100 Yards, Passing Yards. Und der einzigste Drive, der funktioniert hat, war ja der erste gleich.
Die Bengals haben ja, oder umgekehrt muss ich sagen, die Vikings haben ja irgendwie bis zu diesem Zeitpunkt irgendwie mehr als 6 Quarter keinen Touchdown zugelassen. Irgendwie so eine Geschichte. Also wirklich fast
über 2 Spiele. Ja gut, das war auch das Geschenk der Raiders.
Ja, genau. Und dann kassieren sie in einem Viertel 3 Touchdowns. Unter anderem noch ein Shoutout an Joe Mixon bei 4. und 1. Der läuft in sein Gap, trifft auf Ivan Pace und es interessiert ihn halt einfach überhaupt nicht. Läuft über den armen Mann drüber und macht einen Wahnsinns-Play.
Und das sind aber also, auch eine der wichtigen Qualitäten, die ein Joe Mixon hat, wie kaum oder nicht viele Running Backs in der Liga. Ivan Pace macht eine super Saison. Der ist als Undrafted Rookie in die Liga gekommen, kommt von der University of Cincinnati. Ne? Nice to know. War auch so ein kleiner Favorite von mir vor einem Jahr. Und spielt echt stark. Er schafft es halt nicht, weil er eben halt, das war ihm halt auch so ein kleiner Grund, warum er undrafted ist. Er ist halt nicht der Kraftvolle, aber er ist ein agiler und eigentlich ein sich guter Tackler. Das hat man ja auch gesehen. Bloß Mixon hat eben halt auch Power im Körper, das darf man eben halt nie vergessen, und schafft es mit dem Second Effort, sich irgendwie diesen Yard über die Linie zu drücken. Und da darf man auch Pace nicht die Schuld geben, weil er war am Tackle, er brauchte auch Unterstützung und die hat er nicht bekommen. So, aber es war von beiden eigentlich ein gutes Play. Aus Pace-Sicht muss man sagen, schade, dass er es nicht geschafft hat, aber aus Mixon und Bengals sich natürlich vernünftig reingetankt und das erwarte ich vom Running Back, der bei Inches oder ein Yard to go macht. Und das hat er ja dieses Jahr häufig gemacht auch. Und das muss man auch sagen, das war auch gut so.
Wir haben das Spiel gar nicht, noch nicht zu Ende erzählt. Die Bengals kommen dann nochmals an den Ball. Der Drive scheint so ein bisschen zu versanden. Und dann Jake Browning scrambled, Travion Williams noch mit dem Blitz-Pickup. Und finde dann Tyler Boyd. Ich hatte zuerst das Gefühl, er wollte eigentlich T. Higgins anwerfen. Findet Tyler Boyd, der macht 44 Yards. Und dann laufen wir noch 2-3 Mal. Evan McPherson macht dann natürlich das Field Goal. Wir gewinnen 27-24. Wer letzte Woche zugehört hat, hätte das Spiel nicht schauen müssen, weil ich hab's gesagt. Und dann haben wir am Ende vom Spiel einen Jake Browning, der in Bengals Media Camera schreit, you should never had to, jetzt kann ich nicht mehr, you should never fucking cut me, oder irgendwie so. Es war ja durchaus auch eine persönliche Geschichte für den guten Mann.
Ja, das muss, daran muss er sich eigentlich gewöhnen, oder hätte sich eigentlich gewöhnen müssen, dass er mal gecuttet wird. So, man hätte ja auch nicht erwartet, also keiner von uns hätte erwartet, dass Browning so erfolgreich 4 Spiele Football spielt. Und ja, man muss aber auch sagen, das war auch so ein klassisches Ding. Das war eine Show True Play Free Coverage der Defense. Also sie zeigen eine Cover 2 an und spielen daraus dann eine Cover 3. Und genau deswegen ist auch die Lücke für Boyd aufgegangen. Der hatte einen Deep In, sagen wir jetzt mal, und dann noch mindestens 2 Verticals waren dabei. die dann sozusagen diese Riesenlücke freigemacht hat. Der Ball ist so ein bisschen verhungert auf Boyd. So, und da war natürlich sehr viel Glück. Also, das First Down hätten wir erreicht, aber dass wir dann irgendwie nochmal 20 als Plus machen und an die 10 rankommen, das wäre nicht so möglich gewesen, wäre da nicht auch ein gutes Quäntchen Glück gewesen, beziehungsweise, dass der Defense-Spieler, der mit Boyd dran ist, das Tackle nicht setzen kann.
Es gab ja im ersten Drive in der Overtime noch die Situation irgendwie bei Dritter und 15 oder was es genau war, wo der Ball in Richtung T. Higgins geht und dann ziemlich viel Handkontakt da ist, und aber die Flaggen bleiben sitzen. Der allgemeine Tenor war dann, hätte man schon eher PI geben können. Und ich hätte es dann halt schade gefunden, wenn ein Spiel an so einem Call irgendwie entschieden worden wäre. Was man dann halt dazu sagen muss, okay, ein Spiel ist nie an einem Call irgendwie entschieden, aber da hätte es sich schon ziemlich so angefühlt, oder?
Also für mich war das Ding so eine 50-50-Sache. Ich weiß gar nicht, ob wir eine ähnliche Situation hatten in diesem Spiel, aber das haben wir ja öfter der Saison schon gehabt, dass dann eben halt manche leichte Sachen als PI gegeben werden und andere nicht. Ich glaube, da hatten wir zum Beispiel gegen die Ravens im Rückspiel Glück, da wurde auch so ein ähnliches leichtes Ding als PI gegeben, obwohl es eigentlich gar nicht war. So, damit muss man leben. Im Endeffekt ist es gut für uns, dass es trotzdem geklappt hat, aber man vergisst immer, dass Schiedsrichter auch ein Faktor Mensch sind und die eben halt Sachen anders interpretieren als wir mit 6 Kameraeinstellungen und 5 Wiederholungen und ja, man muss, ist das gleiche, kann man den gleichen Case machen für die für das Offside von Trey Hendrickson im Quarter davor. Und es war, also mir persönlich war es zu wenig, um das wirklich zu flaggen.
Okay. Dann noch eine Frage. Das geht so in die Richtung Ballspotten. Wie läuft das denn ab? Gibt es da einen designierten Schiedsrichter für, oder ist das so ein Gruppeneffort oder wie funktioniert das? Nein, das
den Spot nehmen in der Regel die beiden Wings, also der Down Judge und der Line Judge. Mhm. Das sind die beiden, die immer auch die Line of Scrimmage überwachen, und die sind primär für Spotten zuständig. Die kriegen Unterstützung vom Umpire und vom Whitehead, und bei tiefen Bällen unterstützen natürlich die Deep Wings für den genauen Spot. So, aber die Primäraufgabe haben halt die Line of Scrimmage überwachen, das sind auch die primären Spotter. Und man muss natürlich auch. Die zeigen dann an, und meistens nehmen sie auch irgendwie mit den Armen hoch, das sieht man, und zeigen eben halt da an, auch an, da ist der Spot. So, und dazwischen, also eigentlich können sie sagen, die stellen sich dann auf die Position und der Ball kommt dann ungefähr zwischen die Füße hin, sodass der Ball eigentlich ziemlich mittig des Körpers liegt.
Ja, okay. Gut, das einfach noch Technikalität oder keine Ahnung, ob das ein Wort ist. Wenn nicht, habe ich mal wieder eins erfunden. Dann denke ich, haben wir alles gesagt zum Spiel, was es zu erzählen gibt. Ich bin immer noch baff, dass wir immer noch in den Playoffs sind. Wir stehen jetzt sogar auf einem Playoff-Spot. Wenn wir mal ein bisschen nach vorne blicken, die Bengals können sich aber trotzdem nicht noch große Niederlagen leisten. Es gibt sogar Szenarios, in denen wir alle 3 Spiele gewinnen und trotzdem nicht dabei sind. Ja, einfach weiter die Erfolgswelle fahren, oder was, hast du ein anderes Rezept?
Nee, eigentlich nicht, weil also wir müssen die Spiele gewinnen, die wir kriegen können, obwohl wir jetzt noch den leichtesten Gegner in der Theorie haben, aber AFC North-Duelle sind niemals leicht. Wir haben ein schweres Spiel an Silvester und eine Woche später in Cleveland. Ich kann mir nicht großartig vorstellen, dass Cleveland irgendjemanden schonen will, außer, aber gut, für mich ist Cleveland eigentlich der sichere 5. Spot in der AFC. Vielleicht haben wir Glück und Miles Garrett und sowas wird geschont und wir können die Browns bezwingen und dann vielleicht doch in die Playoffs einziehen. So, das mal weg, aber ich sag, man muss jetzt die oder man muss die nächsten beiden Spiele mindestens gewinnen, damit man überhaupt die Chance hat. Und wenn wir das schon mal nicht haben, dann brauchen wir darüber auch nicht großartig diskutieren, ob wir Playoffs spielen oder nicht.
Das Problem ist halt, dass die Bengals ziemlich viel bei vielen dieser Tiebreaker nicht ganz so gut dastehen, weil der AFC-Record nicht mega gut ist und der Division-Record halt 0 und 4 ist. Daher ist es auch mega wichtig, dass wir unbedingt die Steelers schlagen und sehr wahrscheinlich auch ziemlich wichtig, dass wir die Browns schlagen.
Also ich sag mal, primär müssen wir über den Rekord gewinnen. Ne? Also wir müssen über den Rekord einziehen. Wir haben
sonst wird es schwierig, ja.
Wir haben zum Glück die Colts im direkten Vergleich bezwungen und die Bills und die hinter uns sind.
Die Jaguars.
Und die Jaguars wird irrelevant sein. Ich denke nicht, dass die Jaguars den Spot da noch verlieren, aber ist natürlich möglich. Okay. Aber gleich nichtsdestotrotz, wir haben gegen die Texans verloren. Wenn die jetzt auch 3 Spiele gewinnen und oder ja, gewinnen sollten, sind die natürlich in einer Form irgendwie besser als wir. Und das kann natürlich ein Faktor sein. Ich sag mal, Buffalo haben wir zum Glück geschlagen im direkten Vergleich. Das ist auch in Ordnung. Aber wie gesagt, wir müssen eigentlich versuchen, über den besten Rekord reinzukommen und uns nicht irgendwie versuchen, über die Tiebreaker reinzukommen. Das heißt wirklich, wir brauchen eigentlich die 11-6.
Ich denke auch, dass das wahrscheinlich die einzige Möglichkeit sein wird. Wir haben jetzt schon oft über den nächsten Gegner gesprochen, dann lass uns doch mal zu unserem nächsten Gegner springen. Es sind alte Bekannte und wie schon die Vikings letzte Woche scheinen sie arg Angst von Jake Browning zu haben, denn es gibt einen Wechsel auf Quarterback bei den Steelers.
Ja, die Allzweckwaffe der Quarterback, der am nächsten im Kader ist, der Pittsburgh Steelers. Und auch allgemein einer, der am längsten da ist. Mason Rudolph wird das Ruder übernehmen. Die Leute haben schon wieder genug von Mitch Trubisky. Es besteht aber auch nur noch eine geringe Chance, dass Kenny Pickett fit ist. Aber ich würde, wenn ich Tomlin wäre, ihn noch nicht spielen lassen.
An Mason Rudolph haben wir auch super Erinnerungen, oder? Nicht.
Ja, also im Endeffekt, das Spiel ist komplett offen. Beide Teams haben ihre Probleme. Jetzt mal so aus der Entfernung gesagt. Ja, es wird halt spannend, wie es laufen wird. So, also es ist für mich ein komplett offenes Spiel und ist auch schwer zu predikten. Wir wissen zum Beispiel gar nicht, was wir von Rudolph Kopp bekommen. Der hat jetzt auch schon wieder länger nicht gespielt. Und man muss auch so sehen, seitdem alle haben gefeiert, dass Matt Canada weg ist, aber seitdem haben sie 1 Spiel gewonnen und 3 verloren. Auch auf schlechten Offense-Entscheidungen. Ich denke mal, gegen uns war so ein bisschen die Befreiung, dass Kenner da nicht mehr da ist und dann sind die wieder in ihren alten Trott gesehen. Und man muss eins sagen, Pittsburgh hat ein Problem mit Mindset, was ihre Receiver angeht.
Ja, da scheint es ziemlich zu brodeln.
Es gab ja auch einen Kommentar dazu.
Pickens, Entschuldigung, ja.
Ja, es gab ja auch einen Kommentar von Tomlin zu, oder ein Gespräch mit Tomlin zu, mit Pickens, dass er seine Emotionen im Griff kriegen soll. Und das zeigt eigentlich schon, wenn das vor allem öffentlich passiert oder öffentlich bekannt wird, zeigt eigentlich schon, wie sehr man da eigentlich enttäuscht ist von seinen Spielern. Also zumindest schätze ich das so aus der Entfernung an.
Pickens. Er scheint auch öfters ein bisschen Mühe haben mit der Körpersprache, so auf dem Feld ist dann ziemlich schnell mal frustriert. Also das sind jetzt nur Erzählungen, die mein Steelers-Freund mir weiterleitet. Scheint mit den Backup-Quarterbacks nicht wirklich zufrieden zu sein, schon vorhin mit Pickett haben sie sich nicht wirklich gefunden. Unter Canada war es dann auch so das Problem, dass halt die Offense nicht mega auf ihn ausgelegt war. Das scheint ein bisschen zu hapern und das ist natürlich die Frage, kann ein Mason Rudolph der Offense wieder irgendwie einen Spark geben, kann er die irgendwie besser umsetzen, versucht man was Neues mit ihm? So ein bisschen ähnlich, wie es die Bengals mit Browning getan haben, dass man vielleicht ein paar neue Konzepte mit einbaut. Oder versucht man, denselben Schuh weiter durchzudrücken, weil ansonsten, keine Ahnung, also die Steelers Offense wirkt einfach harmlos. Und trotzdem, wie du gesagt hast, in diesem Spiel kann sehr viel passieren, gerade auch weil unsere Run-Defense halt nicht vorhanden ist. Zumindest mal so weich ist wie Butter und du relativ einfach durchkommst. Ich denke, das muss der Ansatz sein von den Steelers. Oder?
Man muss ja auch so gucken, die Steelers haben ja nach uns gespielt am Samstag. Vielleicht haben es ja einige von euch da draußen auch gesehen, was sie sonst nichts Besseres zu tun hatten auf dem Samstag. Die Steelers haben 13-0 geführt. Und am Ende, also nach dem Anfang zweiten Quarter haben sie 13-0 geführt. Und am Ende haben sie 30-13 verloren. Also sie haben angefangen und dann eigentlich nichts mehr geschissen bekommen. Die Offense ist knapp über ist unter 250 Yard insgesamt gewesen in dem Spiel. So schlecht war nicht mal Joe oder die Bengals Offense im ersten Spiel gegen die Browns. Oder vielleicht genauso schlecht waren sie da. So, und klar, dass dann Quarterback Change kommt, vor allem wenn man von Mitch Trubisky einfach nicht überzeugt ist.
Ja, so. Der war mal Third Overall Pick. Das merkt man ihm jetzt auch nicht mega an. Nee. Ja, ich denke, das wird ein Thema sein, das Laufspiel. Der Steelers dann doch weiter gedacht. Pat Freiermuth, der irgendwie gegen uns immer gut aussieht, den musst du im Griff bekommen.
Ja, ich glaube, den musst du noch viel mehr im Griff bekommen, weil der hat letztes Spiel gegen uns vor 4 Wochen ja auch richtig viel getan. Mit über 100 Receiving Yards. Und dadurch, dass er auf der Fokus drauf war, wurden natürlich auch andere Spieler frei. Also den müssen wir wirklich irgendwie aus dem Spiel nehmen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der in dem Gameplan gegen uns wieder ein extremer Faktor sein wird. Pickens ist immer für ein 100-200-Yard-Spiel eigentlich gut oder für irgendwelche Monster-Catches, aber da muss man irgendwie gucken, dass die Leute das wieder schlechte Laune kriegen und dementsprechend auch nicht gut spielen. Ne? Also wir müssen in die Köpfe rein der Offense sie so schwächen.
Meine Frage ist ein bisschen, wie schaffen wir das? Weil die Bengals Defense spielt momentan alles andere als glorreich. Es gibt viele offene Receiver. Jetzt ist auch noch DJ Reader weg. Im Laufspiel verpasst man Tackles.
Ja, wir müssen.
DJ Turner wurde ein paar Mal echt verbrannt. Wo kann die Bengals Defense ansetzen denn überhaupt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, wir müssen es irgendwie schaffen, schnell zu Free Outs oder zu Turnovers zu gelangen, damit das eben halt die Leute auch wirklich in den Kopf kriegen. Und dann vielleicht auch, oder eben halt. Besonders die Edge-Player müssen so drauf sein, dass sie Rudolph unter Druck setzen, dass er eben halt schlechte Pässe wirft, sodass das Mindset der Jungs einfach mit, schon wieder dieser dumme Backup, der mich nicht anwerfen kann. Ich sag mal, mit Deontay Johnson und George Pickens hast du halt auch Spezialisten dafür, die sich gerne mal emotional desorientiert, desinteressiert zeigen. Und es heißt wirklich, von Anfang an müssen wir moralisch vor allen Dingen der Stärkere auf dem Platz sein. Und natürlich muss es dann auch sein, dass die Offense da irgendwie wie ein heißes Messer durch Butter durchfließt. So, ne, also wirklich Stops und Punkte. Schnell Punkte.
Ich denke, Pass Rush wird ein großes Thema sein. Der Trey Hendrickson, Miles Murphy, müssen wir mal kurz sprechen. Spielzeit ein paar Spielen echt gut.
Ja, also er ist nicht auffällig, aber er ist konstant und solide. Und das erwarte ich eigentlich auch vom Edge-Rusher in den ersten Jahren auch, dass er erstmal konstant und solide ist. Und danach musst du ihn aufbauen, dass er eben halt auch der Starter wird auf der Endposition und dementsprechend seine Snap-Zahl auf der Edge generiert, um besser zu werden. Ne? Also der hat eine deutliche Steigerung, besonders nachdem er ja die erste Saisonhälfte ordentlich kritisiert wurde. Aber er macht sich und jetzt ist es ja noch wichtiger, wo DJ Reader draus ist, dass wir Next-Man-Up-Mentalität haben und da müssen die Backups, die zweite Reihe muss performen. Wir werden wieder viel häufiger sehen, dass auch Miles Murphy auf die 3 rutscht, damit Beecher Hill, weil er ist auch für mich weiterhin der stärkste Defense-Liner gerade, also ein bisschen Interior-Defense-Liner. Und dass sie da halt unterstützen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Hubbard auf die 3 rutschen wird und BJ auf die 1 oder auf die 0.
Ja, das habe ich mir überlegt. Wäre das vielleicht eine Option, dass man halt Hubbard 1 nach innen nimmt und dann hast du außen Hendrickson und Murphy und innen Hill und Hubbard, ob du vielleicht so mal ein Paket oder 2 schnüren kannst. Ich ich kann das nicht so gut einschätzen, aber das ging mir auch mal durch den Kopf. Es wäre auf jeden Fall mal interessant zu sehen.
Ja, also man muss ja eins sagen, Lou Amarillo nimmt ja eher die Agileren bei rein Pass-Rush-Schnaps.
Schnaps, ja.
Snaps nimmt er ja dann lieber mal so ein Osai oder auch Cam Sample auf die 3 anstatt Hubbard und Hendrickson. Die bleiben dann eher auf der Edge, was auch hin und wieder echt gut funktioniert, aber wir müssen halt aufpassen, dass die Steelers nicht auf einmal wieder ein Run-Game haben, so wie gegen uns. So, und das wird eben ein Hauptfokus sein. Aber ich finde dieses Spiel echt extrem schwer defense-seitig zu predikten.
Weil du einfach auch nicht genau weißt, was du von Mason Rudolph bekommst. Genau. Und weil du nicht weißt, was du von der Bengals Defense erwarten kannst, weil sie sehen zwischendurch echt gut aus und dann sehen sie wieder völlig planlos aus.
Ja.
Ist so ein bisschen,
beziehungsweise die Lücken sind einfach viel zu groß und dann kommen die Dinge halt an. Und das wird, werden wir dieses Jahr auch nicht mehr abstellen können. Dann
macht es dem englischen Quarterback auch einfach zu einfach.
Ja, und ich glaube, Mitch Trubisky hätte ich auch lieber gesehen gegen uns, anstatt Mason Rudolph. Und weil wir, Mason Rudolph kann auch mal so ein Jack Browning sein, also wie Jack Browning jetzt gerade ist, und wirklich auch ein Spiel entscheiden, oder er kann auch mal wieder der schlechtere Mitch Trubisky sein.
Ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass ein Trubisky halt ein bisschen aggressiver ist, ein bisschen eher versucht, so ein bisschen diesen Nick Mullens-Style zu spielen, also so dieser Gunslinger, und ich probiere es jetzt einfach mal. Und Mason Rudolph ist halt, würde ich sagen, deutlich ein bisschen abgeklärt und nimmt halt, was da ist, und kriegst du vielleicht
das, was du auch von einem Backup weniger erwartest, ne? Das muss man genau auch so sagen.
Ist halt so dieser klassische Backup-Quarterback, der kommt rein, der versucht nicht viel, der versucht die Offense umzusetzen und
genau.
Und ja.
Genau, also mein Wunsch ist es auch, dass wir es endlich schaffen, Mike Tomlin eine negative Saison zu bereiten. Da können wir den ersten.
Das wäre ja mal was.
Genau, da können wir den nächsten Schuss dazu setzen und ja.
Genau. Dann drehen wir doch den Spieß nochmal um. Wir reden schon viel über den guten Mann. Jake Browning, was hat er denn gefressen? Also, ich will das auch fressen, was der frisst.
Ja, keine Ahnung, was der frisst. Auf jeden Fall schaffen wir es, sehr gute Gameplans zu machen. Zumindest, ich sag jetzt mal, ausgenommen von dem Minnesota-Spiel. Die ersten, also die anderen beiden gegen die Colts und Jaguars hatten wir sehr gute Gameplans offensiv. Wir müssen aber weiterhin auch das Run-Game wieder reaktivieren, sag ich mal. Wir haben jetzt so einen kleinen Dämpfer gehabt. Das lag auch daran, dass wir fast nur zurücklagen. Aber wenn man,
also, die Vikings gut für Run-Defense spielen, ja, muss man auch sagen.
Ja, die Steelers sind ja auch relativ aggressiv in der Front. Nicht ganz so aggressiv wie die Vikings, aber sie haben auch aggressive Front, und man muss auch leider immer noch sagen, sie haben immer noch das beste Edge-Defender-Duo der Liga. Und ja, also wir müssen schützen. Wir müssen aber auch hoffen, dass geblitzt wird, damit auch Browning diesen Blitzer attackieren kann, weil das konnte er relativ gut auch, Blitzer attackieren. Das heißt also, wenn ein Blitzer, man weiß ja eigentlich, wenn ein Blitzer kommt, ist irgendwo eine Lücke auf dem Feld, und das müssen wir weiter attackieren.
Ich glaube halt, dass wir definitiv ein bisschen mehr sehen müssen, was so Ideen im Passspiel angeht, einfach auch weil jetzt halt Chase fehlt, dann brauchst du noch mehr gut gekalte Plays, die in Higgins offen haben, die weiterhin Tanner Hudson gut einsetzen. Vielleicht, dass dann halt auch mal so ein Ding auf Charlie Jones ankommt. Haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, über dieses Play.
Gibt ja nicht viel.
Ich glaube,
gibt ja nicht viel. Wir hätten drüber gesprochen, hätte er gefangen.
Naja, klar, genau. Wenn er halt durchgezogen hätte mit seinem Lauf. Aber ja, anderes Thema. Und ja, ich glaube auch, dass das Run-Game den Schlüssel zum Erfolg ist, in dem Sinne, dass es halt auch mit einbezieht, dass es dann das Passspiel ein bisschen schwieriger vorhersehbar macht.
Man macht es ja sowieso schon. Also wir sind ja jetzt noch unberechenbarer. Also wenn man das jetzt so sieht, auch das letzte Spiel, und das hat Browning ja immer gut gemacht. Er hat in jedem Spiel den Ball vernünftig verteilt. Er hatte jetzt keinen priorisierten Receiver. Er hat die Bälle verteilt. Das macht er immer noch. Wir sind zwar mental oder auch strategisch immer noch einerseits ist abhängig von Chase, aber wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, wir müssen nur auf Chase werfen, weil kein anderer fängt. So, und das macht diese Offense mit Browning ja viel unberechenbarer als mit Burrow. So, wo Burrow immer noch der bessere Quarterback ist und das steht außer Frage. Aber wir sind halt unberechenbar, weil die Defense können nicht, wissen nicht genau, wen sie fokussieren müssen im Gameplan her. Jetzt wird es T. Higgins sein, weil er ist jetzt nominell die Nummer 1. Und
hat natürlich auch die Vikings jetzt halt ziemlich auf großer Bühne. Das ging ja dann überall rum und überhaupt. Also da wird schon ein Plan dann gemacht, um auch so einen Spieler dann, dass das nicht passiert. Ja, Andre Joshua, Charlie Jones, Trenton Irwin, it's your time, würde ich sagen.
Ja, ist auch so. Das Einzige, was man jetzt noch zur Defense sagen kann, Minka Fitzpatrick ist meines Erachtens fraglich bisher, Stand heute.
Ich habe gehört, dass er nicht spielt, also dass er schon offiziell als out declared wurde.
Okay.
Also,
okay, und dann muss man auch sagen, wurde ihr Strong Safety, wurde suspendiert für den Rest der Saison. Ich verweide jetzt mal brutal, aber nach einem sehr harten Hit gegen einen Colts Receiver, Michael Pittman, um das mal so anzuhören, ich halte die Suspendierung für zu hart, wenn man bedenkt, wie viele andere Hits in dieser Liga dieses Jahr schon passiert sind. Kann uns aber zum Vorteil kommen, weil dann wirklich zweite Garde nur an Safeties da sind.
Trotzdem ist da ein Spieler oder zwei, die schon mehr als einmal bewiesen haben, dass sie ein Spiel auch so für sich entscheiden können. TJ Watt musst du irgendwie in den Griff bekommen. Ja, unsere Tackles werden gefordert sein. Alex Highsmith ist auch nicht ohne. Der Pass Rush wird ein entscheidender Faktor sein, wie gut wir den stoppen können.
Aber wenn wir weiter so mit Kurzpassspiel arbeiten, dann helfen uns auch die Sacks so ein bisschen zu minimieren. Ja, also wir werden gesackt, also Watt oder Highsmith, wird einer von beiden wird mindestens einmal durchkommen. Das steht außer Frage, finde ich. Die Frage ist einfach nur, wie lassen wir es zu? Und das ist auch wichtig, dass wir schnell in Führung gehen und die Führung aufbauen, damit wir den Run fokussieren können, die Zeit wegnehmen und also gegen die Steelers wird es entscheidend sein, dass wir schnell in Führung gehen und dann zwar nicht komplett vom Gas gehen, aber dann eben das Spiel diktieren und die in Zugzwang bringen.
Absolut. Dann die alles entscheidende Frage, die sich jeder rund um die Steelers stellt. Ja. Ist das jetzt die Saison, die Steelers keinen Winning Record mehr haben? Was glaubst du?
Also die Zeichen sprechen dafür. Die Frage ist am Ende einfach, wenn wir jetzt gewinnen, haben sie dann schon 9 oder 8 Siege? Weiß ich gerade gar nicht.
Sie sind jetzt 7-7.
7-7. Dann haben sie 8 Siege. Sie spielen nochmal gegen Baltimore in der letzten Woche. Und wo spielen sie nächste Woche? Ich guck mal kurz nach. Das spielen sie gegen Seattle.
Cincinnati ist hier in Seattle.
Die sind momentan auch ganz gut drauf. Ist aber so, wir hätten ja auch fast gegen die Seahawks verloren.
Gerade die Eagles geschlagen.
Ja, aber gegen uns verloren. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Also die sind auch gerade gut hyped. Es wird auch die Steelers haben jetzt noch 3 schwierige Spiele, wovon sie perspektivisch meiner Meinung nach mindestens 2 verlieren werden. Ja, ob es jetzt gegen uns ist, das ist schwer einzuschätzen, aber machen wir uns nichts, obwohl Baltimore könnte schonen in der letzten Woche. Vorausgesetzt, sie sind safe, dann Nummer First overall Seed in der AFC. Und ja, das wird man sehen. Aber die Chancen stehen so gut wie lange nicht mehr, dass die Steelers mal einen Negativ-Record haben. Aber wir kennen auch die Steelers, die hatten, waren schon einige Male davor, einen Negativ-Record zu haben und sie waren dann trotzdem mindestens ausgeglichen. Oder
wir werden dies schon wieder schaffen, also komm mal.
Wird mir nicht wundern, wenn sie gegen uns gewinnen oder gegen uns verlieren, gegen die Seahawks gewinnen und gegen Baltimore unentschieden spielen.
Ja, ja, bravo, wunderbar. Alles für den Brand, oder?
Genau, es geht um die 50 plus.
Also dann, Spiel ist Samstag wieder, 23. Dezember, also keine Angst, nicht wie letztes Jahr müsst ihr irgendwie an Weihnachten unter dem Tisch das Handy noch da haben und während dem Geschenke auspacken, irgendwie Bengals Football schauen.
Es ist um 10:30.
Ist ein bisschen spät, genau 10:30 Uhr. Schreibt es euch hinter die Ohren. Wie geht's denn aus, mein Lieber?
27-17.
Für die Bengals.
Ja, für wen denn sonst?
Ach, keine Ahnung. Für Gott oder so.
Sagen wir es mal so, ich sehe es jetzt nicht so, also ich würde nur noch gegen die Browns gegen uns tippen. Dieses Jahr.
Auch gegen die
Die Chiefs sind so schlagbar wie lange nicht mehr.
Chiefs, okay. Gut. Thema für nächste Woche. Ich glaube, es gibt wieder so ein Spiel wie gegen die Vikings. Es wird irgendwas Wildes. Der Outcome könnte auf beide Seiten kippen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir gut Probleme mit dem Pass Rush der Steelers bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Offense trotz der Steelers trotzdem nicht ganz so gut funktioniert. Dass die Higgins wieder ein starkes Spiel macht und muss. Ich traue es ihm aber auch zu, einfach weil er jetzt irgendwie angefeuert ist und ich so das Gefühl hatte, dass, oder zumindest den Eindruck bekomme, dass das vielleicht auch so ein bisschen wie so ein Schlüsselmoment war und dass er jetzt aufgehen kann. Und dann ist 27-24 ist eigentlich ein schönes Resultat. Ich nehme es nochmal. Ich glaube, das könnte wieder in diese Richtung gehen.
Aber wenn du nochmal triffst, musst du dann ausgehen.
Okay, was willst du?
Das werden wir sehen.
Okay, tipptopp. Dann gibt es nicht mehr viel zu sagen. Frohe Weihnachten dann an alle. Wir hören uns dann nach den Festtagen wieder. Feiert schön, trinkt nicht so viel, schaut viel Football und ein herzliches Fuck the Steelers.
Genau, auch von mir Fuck the Steelers und frohe Weihnachten.